Domradio weltweit.
Erinnern Sie sich noch, vor einem Jahr die Fußball-WM in Brasilien. Ein Jahr ist das schon wieder her, aber es geht auch schon wieder weiter. Denn nächstes Jahr, da finden in Brasilien die Olympischen Sommerspiele statt. Das ist natürlich gut fürs Image. Aber es gab auch viele, die das kritisiert haben. So viel Geld wurde da ausgegeben und wird immer noch ausgegeben für die neuen Sportstätten und für Unterkünfte. Bringt das irgendwem was, außer den Sportfunktionären und den Reichen in Brasilien? Das ist unser Thema heute hier. Brasilien zwischen Weltmeisterschaft und Olympia. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Können Sie sich noch erinnern, vor einem Jahr an das hier?
Juli 2014.
Deutschland ist Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier. Sie haben heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen.
Ein Jahr ist das her, dass ganz Deutschland vor dem Fernseher gesessen hat und mitgefiebert hat mit der deutschen Elf. Was man aber auch immer wieder hören konnte vor und während der WM, das waren die vielen Proteste, denn die Brasilianer, die waren so richtig sauer. Hunderttausende, die sind in den letzten Jahren schon in Brasilien auf die Straßen gegangen, um gegen die Mega-Events in ihrem Land zu protestieren. Ja, die Brasilianer, die sind nicht gegen den Fußball, aber sie sind dagegen, dass sich andere die Taschen vollstopfen, während sie selbst größtenteils unter Armut leiden. Wie ist das nun? Ein Jahr später haben sich die Versprechen von mehr Wohlstand und Entwicklung durch die WM erfüllt. Darüber sprechen wir mit Elisabeth Schech. Sie ist von Kolping International und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Frau Schech, Sie waren kürzlich noch in Brasilien. Wie hat sich das Land nach der Fußball-WM verändert?
Also in den Städten beispielsweise sind ganz viele Bauten entstanden, also Hochhäuser, gerade in São Paulo, unglaublich viel. In den armen Vierteln am Rande ist mir aufgefallen, dass es diese Favelas, die es früher so gab mit diesen Bretterbuden, dieses Elend, das hat sich insofern gebessert, dass dann diese Hütten heute aus gemauertem Stein sind. Alles sehr klein, sehr dicht aneinander. Aber es gibt für die allermeisten jetzt dort mittlerweile auch Wasser und Strom. Und zum Beispiel im trockenen Nordosten haben viele entlegene Dörfer mittlerweile auch eine Stromversorgung.
Das hört sich so an, als hätte sich tatsächlich was verändert. Wahrscheinlich jetzt nicht nur aufgrund der WM, aber es gab ein Fortkommen in den letzten 10, 15 Jahren in Brasilien, würden Sie so sagen?
Ja, es hat in den letzten 10, 12 Jahren hat sich wirklich viel getan. Es gab ja eine rasante wirtschaftliche Entwicklung. Viele Arbeitsplätze wurden geschaffen und man sieht heute volle Supermärkte. Es gibt alles zu kaufen, allerdings auch relativ teuer, was mich wirklich überrascht hat, dass die Preise so sind wie bei uns hier, wenn man es umrechnet in Euro, sogar noch teurer. Aber dementsprechend ist der Mindestlohn bei 300 Euro, also schon auch alles sehr teuer für die Leute. Trotzdem wurden viele Arbeitsplätze geschaffen, viele Leute sind in Arbeit und Brot gekommen und insgesamt kann man schon merken, dass das Land moderner geworden ist. Es gibt Computertechnik überall und auch in den vielen Jobs und Berufen werden heute EDV-Kenntnisse gefordert und vorausgesetzt.
In Brasilien ist eine gemäßigte Linksregierung an der Macht unter Präsidentin Dilma Rousseff. Kann man sagen, dass das tatsächlich auf diese Politik zurückgeht? Machen die tatsächlich Politik für die breiten Massen des Volkes?
Also das kann man eindeutig sagen. Also noch nie hat eine Regierung in Brasilien wirklich so viel für die Armen getan. Direkt zu Beginn dieser Amtszeit wurde ja das Projekt Null Hunger ins Leben gerufen. Und das sollte vor allen Dingen dem trockenen Nordosten zugutekommen, dem Armenhaus des Landes. Es wurde eine Art Sozialhilfe eingeführt von umgerechnet 22 Euro. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin. Und auch eine Ernteausfallversicherung, was gerade für die Kleinbauern wichtig ist. Denn im Nordosten gibt es jetzt im Moment auch wieder eine Dürre seit mehr als 2 Jahren. Und viele Familien leben nur von dieser Ernteausfallversicherung. Und eine andere wirklich tolle Sache ist das Projekt 1 Million Zisternen für den trockenen Nordosten. Mittlerweile wurden wirklich 800.000 Zisternen gebaut. Und wenn man durch die Dörfer fährt, sieht man überall an den Hütten und Häusern auch eine Zisterne, die Menschen mit Wasser versorgt. Und dieses Projekt wurde mit vielen und mit zahlreichen anderen Gruppen gemeinsam durchgeführt. Auch Kolping hat sich da beteiligt und hat 20.000 Zisternen mitfinanziert.
Über dieses Projekt werden wir an anderer Stelle in dieser Sendung auch nochmal sprechen. Trotzdem sind Zehntausende vergangenes Jahr auf die Straße gegangen. Wir alle haben die Bilder noch vor Augen. Vor der WM, während der WM, die Menschen haben protestiert gegen diese Unsummen, die da ausgegeben wurden. Das heißt aber im Umkehrschluss, es ist nicht alles positiv, was von der Regierung gemacht wurde, oder? Es gibt trotzdem noch viele Probleme in diesem Land.
Ganz sicher, ganz sicher. Und man merkt auch, dass jetzt im Verlauf dieser Jahre, ich glaube seit 12 Jahren, ist diese Partei an der Regierung. Es gibt wirklich auch viel Filz- und Vetternwirtschaft. Und die Leute sind zu Recht auf die Straßen gegangen und haben protestiert. Sehr viele Politiker wirtschaften in die eigene Tasche. Und wir haben ja im Moment auch seit letztem Jahr diesen großen Petrobras-Skandal, der also eine unglaubliche Korruption aufgedeckt hat. Also das hat jetzt mittlerweile auch die Regierung auch in Misskredit gebracht. Also die Brasilianer sind schon vielfach enttäuscht von dieser Regierung.
Welche Folgen haben Sie bei Ihrem vergangenen Besuch, welche Folgen der WM haben Sie in Brasilien beobachtet? Zum Beispiel in Bezug auf die Infrastruktur. Es wird ja vorher immer angekündigt, wird viel ausgebaut, das kommt allen Menschen zugute. Im Vorfeld war aber auch viel die Rede von Zwangsenteignungen und Gentrifizierung und einer Steigerung der Immobilienpreise. Wie würden Sie die Effekte dieser Großereignis, es war ja nicht nur die WM, es war ja auch der Confed Cup und nächstes Jahr Olympia. Wie würden Sie diese Effekte bewerten?
Also die Kolping-Verantwortlichen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, dass sich eigentlich für die Leute nicht sehr viel an Positiven daraus entwickelt hat. Es wurden die Stadien gebaut, sicherlich wurden auch U-Bahnen gebaut und ein bisschen auch Infrastruktur. Aber auf der anderen Seite sind die Immobilienpreise sehr hoch gegangen und unterm Schluss, sagte man mir, hat sich das nicht sehr gelohnt für das Land als solches.
Das heißt, wie ist im Moment die Stimmung hinsichtlich Olympia nächstes Jahr?
Also man spürt da wenig Begeisterung dafür. Also man hat das ja auch im letzten Jahr gemerkt. Man weiß, dass da Geld verschwendet wird. Und das Thema Olympiade nächstes Jahr, also davon habe ich noch nicht sehr viel gespürt an Begeisterung oder Vorfreude.
Also gebremste Vorfreude bei den Brasilianern auf Olympia in Rio. Das hat Elisabeth Schech von Kolping International bei ihrem Besuch in Brasilien erfahren. Und das kann auch was damit zu tun haben, dass Zehntausende Menschen ihre Wohnungen aufgeben mussten, weil da wieder gebaut werden musste. Und das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, Brasilien, ein Jahr ist die Fußball-WM her und trotzdem ist da jede Menge los. Denn nächstes Jahr finden da die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro statt und die Stadt steckt mitten in den Bauvorbereitungen. Denn im Westen, da entsteht der Olympiapark, das ist sozusagen das Herzstück der Olympischen Spiele. Da werden 16 Wettkämpfe ausgetragen und am Rande liegt das Armenviertel Vila Autódromo. Und das stört die Planer, denn da, wo das Armenviertel liegt, da sollen jetzt Straßen und Unterkünfte für die Sommerspiele gebaut werden. Und es scheint, als würde sich das alles wiederholen, was schon im Vorfeld der WM immer wieder kritisiert worden war, dass nämlich Armenviertel dem Bau riesiger Sportstätten nebst dazugehöriger Infrastruktur weichen müssen. Gefragt werden die Bewohner aber nicht. Diese Erfahrung haben auch schon die Menschen in einem Vorort von Recife gemacht. Hilde Regeniter hat sie besucht.
Da vorne, wo die beiden gelben Bagger arbeiten, da haben wir gewohnt, ich und meine Familie. Wir hatten da 4 Häuser und auch einen direkten Zugang zur Straße. Ich sehe das voller Traurigkeit und voller Wut.
Adjayuma Pereiras Familie ist nur eine von 480, die für den Bau einer großen Verbindungsstraße zur WM-Arena Pernambuco weichen mussten. 120 Grundstücke waren betroffen, hier in Camaragibe, einer Stadt in der Metropolregion von Recife.
Wie das Ganze gelaufen ist, das war schon schlimm. 6 Monate lang haben sie uns massiv unter Druck gesetzt und wir wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Sie haben uns zu verstehen gegeben, dass das Verhandeln nichts bringen würde. Das waren wirklich sehr harte Monate. Wir sollten auch längst unsere Entschädigungen haben. Nichts von all dem ist passiert.
Auch rechtlichen oder psychologischen Beistand haben sie nicht bekommen, erzählt die 42-Jährige weiter, obwohl ihnen das fest versprochen worden war. Und gerade psychologische Stärkung hätten die meisten hier dringend gebraucht, meint Geronimo Oliveira.
Viele Familien haben hier jahrzehntelang investiert, um ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn sie mal alt sind. Als sie uns gesagt haben, ihr müsst weg, wir reißen eure Häuser ab, da sind viele von uns krank geworden. Manche haben einen Herzinfarkt erlitten, andere sind in Depressionen versunken. Und einer meiner ehemaligen Nachbarn hat einen Hirnschlag bekommen und sitzt jetzt im Rollstuhl.
Geronimo selbst ist 72 Jahre alt und alleinstehend. Als sie kamen und sein Haus platt gemacht haben, stand er vor dem Nichts.
Eine Verwandte hat mich erst mal aufgenommen in einem Haus auf der anderen Seite der Straße. Aber ihr dauert die Sache jetzt zu lange und sie hat gesagt, dass ich bald raus muss. Damit stehe ich quasi auf der Straße.
Und da hilft ihm auch die Entschädigung kaum weiter. 150.000 Reais war sein Grundstück eigentlich wert. Gerade einmal 44.000 wurden ihm zugesprochen. Und selbst davon hatte er erst 80% erhalten. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, sagt Geronimo.
Um es klar zu sagen, ich bin nicht gegen den Bau dieser Arena. Die wird die Entwicklung in der Region fördern. Aber die Ingenieure, die das machen, sind unglaublich inkompetent. Anstatt erst einmal zu studieren, wo man die Straße baut und dann die Leute ordentlich zu entschädigen, haben sie es genau umgekehrt gemacht. Sie haben als erstes die Häuser abgerissen, ohne genau zu wissen, wo die Straße überhaupt verlaufen wird. Und die Sache mit der Entschädigung haben sie ganz hinten angestellt.
Geronimo und die anderen sind sauer und sie sind verzweifelt. Ohne die Fußball-WM wären sie jetzt nicht in dieser misslichen Situation. Davon ist Adjayuma überzeugt. Ein Event also nur für die Reichen?
Genau so sieht es aus. Die Armen haben nichts davon und die, die sowieso schon Geld haben, die machen jetzt auch noch gute Geschäfte. Wir haben hier über Jahre an einem Busbahnhof gewohnt und waren gut angebunden. Wir wissen noch nicht, wo wir hinziehen können, aber auf jeden Fall werden wir weit weg sein. Wir Armen stehen also nach der WM schlechter da als vorher, während sich hier viele Leute dumm und dusselig verdienen. Die großen Firmen, die die Fußballstadien bauen, bauen gleichzeitig noch jede Menge Luxus-Apartments.
Eine Reportage aus Recife war das von Hilde Regenieter. Ja, und wieso die FIFA es immer wieder geschafft hat und schafft, ihre Wünsche durchzusetzen, auch wenn vorher schon klar ist, was das für Kosten verursacht und wer die zahlen wird. Wie das System FIFA funktioniert, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Brasilien hat sich mächtig reingekniet, erst der Confed Cup, dann die WM, nächstes Jahr die Olympischen Sommerspiele in Rio. Und das ist teuer. Zahlreiche Stadien, Neubauten, Infrastruktur, die ganzen Unterkünfte für die Sportler, die Sicherheitsmaßnahmen. Rund 10 Milliarden Euro soll allein die WM gekostet haben, so heißt es. Aber solche Großereignisse, das sind ja auch immer eine Riesenchance für so ein Land. Das hat zumindest Präsidentin Dilma Rousseff gebetsmühlenartig quasi angesichts der Proteste vergangenes Jahr immer wieder wiederholt. Und das hat man aber bisher noch aus jedem Gastgeberland gehört, vor allen Dingen, wenn es kritische Stimmen gab, die die Kosten so eines Großereignisses bemängelt haben. Doch welche wirtschaftlichen Effekte haben solche Großereignisse wirklich? Jörg Quitzau hat an einer Studie mitgeschrieben, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Sie wurde vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut und der Privatbank Berenberg erstellt. Herr Quitzau, wie sieht denn die Bilanz nach der WM in Brasilien aus?
Naja, die Bilanz ist ungefähr so ausgefallen, wie man es vor der WM erwarten konnte. Volkswirtschaftlich bringt sowas im Regelfall nicht besonders viel. Und wenn man jetzt wirklich nur auf die volkswirtschaftlichen Kennzahlen schaut, dann wissen wir, dass die WM im Prinzip nichts gebracht hat für Brasilien. Brasilien steckt in einer Rezession. Wenn man den Jahresverlauf 2014 anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel der private Konsum im zweiten und dritten Quartal, also während die WM in Brasilien stattgefunden hat, eher schlechter war als in den beiden anderen Quartalen. Es zeigt sich also immer wieder, dass die Erwartungen, die mit solch einer WM verbunden sind, doch weit überhöht sind.
Nun gibt es ja immer das Argument, ja, da wird gebaut, da wird die Wirtschaft angekurbelt, es werden Investitionen in die Infrastruktur vorgenommen, Straßenbau zum Beispiel, das nutzt allen, tut es aber dann offensichtlich doch nicht? oder wie passt das zusammen?
Also es kann prinzipiell und theoretisch schon zusammenpassen, weil tatsächlich solche Veranstaltungen, die weltweites Interesse auf sich ziehen, einen gewissen Schub bringen können. Das heißt, dass Infrastrukturprojekte, die sowieso angeschoben werden sollten, dann im Zuge einer solchen Großveranstaltung, ob das nur die WM oder die Olympischen Spiele sind, ganz egal, wenn diese Projekte dann tatsächlich auch umgesetzt werden. Das Problem ist nur, dass oftmals dann auch Infrastrukturprojekte angestoßen werden, die man hinterher nicht mehr braucht. Das heißt also, wenn es Zufahrtsstraßen zu Stadien sind, dann ist das zwar schön für die Bauwirtschaft, dass man da mal einen kleinen Schub bekommt. Für das Land an sich bringt es aber nichts. Also da wäre es gerade für Brasilien viel wichtiger, dass Hauptverkehrsstraßen ausgebaut werden. Da mangelt es in Brasilien nach wie vor und dementsprechend ja, sind sicherlich die Investitionen nicht unbedingt dorthin geflossen, wo sie am dringendsten benötigt worden wären.
Nun haben wir ja mit Brasilien einen Sonderfall, weil dieses Land sich direkt drei große Ereignisse ans Land gezogen hat sozusagen. Also erst den Confed Cup, dann die Fußball-WM und dann eben nächstes Jahr auch noch die Olympischen Sommerspiele. Was bedeutet das für so ein Land?
Also grundsätzlich ist der größte positive Effekt dieser Großveranstaltung, dass sich ein Land der Weltöffentlichkeit präsentieren kann. Das heißt, man hat für einige Wochen im Prinzip kostenlose Werbung für das Land. Und unter der Voraussetzung, dass die Organisation wirklich funktioniert, das heißt, dass alles reibungslos läuft und dass die größeren Unwägbarkeiten, über die man sich vor so einer Veranstaltung immer Gedanken macht, ob das jetzt gewalttätige Ausschreitungen sind, ob das die Nichtfertigstellung von Bauten ist. Also wenn all diese Unwägbarkeiten ausbleiben, dann ist es tatsächlich ein Werbeeffekt für das Land, sodass man sich über mehrere Wochen präsentieren kann. Ob man das dreimal machen muss, das ist die große Frage. Also wenn man einmal gezeigt hat mit einer WM, dass man im Prinzip zu den großen Industrienationen aufgeschlossen hat, was das Organisationsgeschick angeht, dann ist das eigentlich ausreichend. Da braucht man jetzt nicht drei Veranstaltungen, um das immer wieder zu wiederholen.
Sie haben gesagt, es ist ein Imagegewinn für das Land. Das wird ja auch immer wieder argumentiert, nicht nur in Brasilien, sondern auch in allen anderen Ländern, wo große Ereignisse sportlicherseits ausgerichtet werden. Kann man das generell sagen? Sie haben sich ja mehrere dieser Großereignisse angeschaut. Kann man das generell sagen, dass es viel kostet und einen Imagegewinn bringt, der aber dann über kurz oder lang wieder verpufft? Oder gibt es auch Beispiele, wo Sie sagen, da hat es das Land wirklich vorangebracht?
Also es gibt zumindest Beispiele für Städte, für Olympiastädte, die einen ganzen Schritt nach vorne gemacht haben. Das Standardbeispiel ist Barcelona. Seit der Olympischen Spiele ist die Stadt tatsächlich wahnsinnig aufstrebend. Alle Welt will nach Barcelona, alle Welt schaut nach Barcelona. Also da hat es gut funktioniert. Ich glaube, dass auch ein Land wie Südafrika tatsächlich davon profitiert hat, von der WM 2010. Im Vorwege gab es ja überwiegend Sorgen darüber, dass gewalttätige Ausschreitungen die WM überschatten könnten. All das ist im Prinzip dann am Ende nicht passiert. Und neben dieser internationalen Werbung muss man immer noch sehen, dass die Länder auch für ihre Bevölkerung etwas schaffen, wo Identifikation ja wieder auflebt, etwas, worüber man sich freuen kann. Das gilt sogar für eine Stadt wie London. Wenn man mit der Londoner Bevölkerung spricht, dann hört man schon, dass das ein Event war, das die Stadt wieder ein Stück weit auch näher zusammengebracht hat.
Wie war das denn eigentlich mit Deutschland 2006, außer dass wir jetzt alle wissen, was Public Viewing ist?
Ja, das war natürlich einer der ganz großen Knüller 2006, dass wir jetzt die WM auch auf den Straßen feiern. Ich glaube, dass Deutschland wirklich einen sehr, sehr positiven Image-Effekt davongetragen hat. Die Welt hat plötzlich gemerkt, die Deutschen gucken nicht immer nur trüb in die Weltgeschichte, sondern sie sind begeistert, sie sind bereit zu feiern. Sie haben sogar ein Land, in dem ab und zu mal die Sonne scheint. Aber auch hier muss man sagen, dass die Erwartung, dass die Konjunktur einen massiven Schub bekommt, im Prinzip nicht eingetreten ist. Es gibt bis heute in Funktionärskreisen immer noch die Legende, dass die Konjunkturwende 2006 kam, weil die WM in Deutschland stattgefunden hat. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann stimmt es zwar, dass wir erstmalig wieder nennenswertes Wirtschaftswachstum in Deutschland hatten. Das lag aber eher daran, dass 2007 die Mehrwertsteuererhöhung um 3 Prozentpunkte kam und dass dementsprechend die größeren Anschaffungen im vierten Quartal 2006 noch schnell erledigt wurden. Also das Wirtschaftswachstum hatte mit der WM gerade mal gar nicht viel zu tun.
Aber man kann sich ja die Dinge auch schönreden. Jörn Quitzer war das. Er hat mitgeschrieben an der Studie Brasilien und die Fußball-WM 2014. Und die hat das Ergebnis, die volkswirtschaftliche Bedeutung von Mega-Events, die ist doch verschwindend gering langfristig. Dauerhafte Impulse für die Wirtschaft bleiben aus. Und Ihnen, Herr Quitzer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Brasilien zwischen WM und Olympia, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Und es gibt noch ein weiteres Problem, das die Kirchen und die sozialen Verbände in Brasilien in diesen Jahren umtreibt. Egal, ob es jetzt der Confed Cup ist, die Fußball-WM oder eben Olympia im kommenden Jahr. Das heißt immer auch, viele Touristen kommen, natürlich, das ist ja gewollt. Die wollen eine schöne Zeit verbringen, Sport gucken, Urlaub machen, die Sonne und das Fremdländische genießen. Ja, und genau da fängt das Problem nämlich an. Denn so Großereignisse, das hat die Erfahrung leider gezeigt, die kurbeln auch immer den Sextourismus an. Die Regierung, die scheint da bislang noch kein großes Problembewusstsein für entwickelt zu haben. Sie belässt es beim Verteilen von Aufklärungsbroschüren und verstärkter Polizeipräsenz. Aber das reicht nicht. Hilde Regeniter hat kirchliche Mitarbeiter getroffen, die sich mit diesem Problem beschäftigen.
Wir sind nicht geboren, um traurig zu sein, so singen sie. Dabei haben diese Mädchen wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Als Opfer sexueller Gewalt, missbraucht vom eigenen Vater oder Stiefvater, vom Onkel oder großen Bruder. Ihre Geschichten ähneln sich alle. Hier ist die von Vitoria.
Meine Mutter ist drogenabhängig. Da konnte ich nicht viel machen. Das war schlimm. Jetzt bin ich hier. Meine Mutter und meine Großmutter kommen mich alle 14 Tage besuchen. Darüber freue ich mich. Trotz allem, was passiert ist.
Was genau passiert ist, das konnte die 15-Jährige hier im Haus Santa Monica endlich jemandem erzählen. Die Psychologin Luisa Aparecida hat ein offenes Ohr für sie.
Vitorias Mutter war mehrfach im Gefängnis wegen Drogenhandels und Drogenkonsum. Sie hat ihre Kinder ständig geschlagen. Vitoria musste unter ganz brutalen Umständen leben. Am Ende war sie mehr draußen auf der Straße als zu Hause.
Und war dort den sexuellen Übergriffen Erwachsener ausgeliefert. Vitorias anschließende Odyssee durch verschiedene Heime hat hier endlich ein Ende gefunden. Hier im Haus für Missbrauchsopfer, das die Augustiner im Jahr 2007 in Fortaleza aufgemacht haben. Luisa Aparecida arbeitet mit jedem Mädchen einzeln und bietet außerdem Gruppentherapie an.
Individual no parquinho.
Ich habe kein Behandlungszimmer. Ich gehe mit ihnen an schöne Orte, auf den Spielplatz, in den Garten. Ich will ihnen einfach zeigen, wie gut das Leben sein kann und wie leicht. Das haben viele von ihnen noch nie erlebt.
Die meisten Mädchen, die in Santa Monica ankommen, sind erst einmal sehr verschlossen, erzählt die Therapeutin. Sie sind traumatisiert, verletzt an Leib und Seele.
Und das versuche ich im Alltag aufzufangen, indem ich einfach für sie da bin und ihnen zeige, dass es ganz normale körperliche Zuneigung gibt, ohne Hintergedanken, damit sie all das Schlimme loslassen können und gleichzeitig lernen, auch wieder Nähe zu anderen Menschen zuzulassen.
Wer Vitoria, Dulce Maria, Liani und all die anderen Mädchen in Santa Monica trifft, erlebt quirlige, aufgeschlossene und fröhliche Teenagerinnen. Ein erstaunlicher Erfolg. Und nur deshalb möglich, weil es hier sehr viel familiärer zugeht als in staatlichen Heimen, meint die Psychologin.
Ich lebe hier mit ihnen. Ich kenne sie nicht nur aus den Therapiestunden, sondern aus dem Alltag. Ich höre, was sie für Fragen stellen. Ich bin einfach ganz nah an ihnen dran. Das hilft natürlich, damit sie überhaupt eine Idee davon bekommen, wie könnte eine Mutter sein, was sind vertrauensvolle Bezugspersonen.
Zu diesen Vertrauenspersonen gehören in Santa Monica auch Männer, die Augustinerpatres und die Seminaristen. Das ist in Luisas Augen besonders wichtig.
Die Kinder sehen, wie wir hier miteinander umgehen, Frauen und Männer. Sie sehen, dass Berührungen, dass Körperkontakte nicht zu sexuellen Übergriffen führen müssen. Sie lernen zu unterscheiden.
Hier sind sie in einem geschützten Raum und sie erleben, dass nicht das passieren muss, was ihnen am Strand oder in den Büschen oder zu Hause mit Männern passiert ist.
Meist mit Männern, die die Mädchen vorher kannten. Die allermeisten Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen auch in Brasilien, zu Hause, in den Familien, sagt der Leiter von Santa Monica, Padre José Alberto Moreno.
Trotzdem gibt es gerade hier in Fortaleza viel Kinderprostitution. Und natürlich sehen viele junge Mädchen das auch als einmalige Gelegenheit, viel Geld zu verdienen, wenn der Staat diesen Menschenhandel nicht unterbindet.
Eine Reportage war das von Hilde Regeniter. Ja, und was solidarische Ökonomie ist, wie das funktioniert und warum das eine Chance für die Menschen in Brasilien ist, das ist unser Thema gleich hier in Domradio weltweit. Brasilien ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Und der Nordosten Brasilien, der hat ein massives Dürreproblem. Da gibt es Regionen, da regnet es manchmal jahrelang fast gar nicht. Das Gebiet im Nordosten Brasiliens, das ist etwa so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Und große Dürreperioden, die gibt es da in regelmäßigen Abständen und sie kommen immer wieder. Wie die Menschen damit umgehen dort vor Ort, das hat meine Kollegin Stefanie Gebert erfahren.
José Jacinto steht am Rande seines Ackers im staubigen Boden. Ohne sichtbare Anstrengung pumpt er mit der rechten Hand Wasser in einen Eimer. Der 63-jährige Landwirt mit pechschwarzen Haaren und gebügeltem Hemd hat seine Gäste als erstes auf das Feld gleich neben seinem Haus geführt. Stolz präsentiert er ihnen seine neueste Anschaffung. Die Wasserpumpe und eine dazugehörige Zisterne. Sie stehen erst seit 8 Monaten hier.
Früher hatten wir hier nur Löcher in den Boden geschaufelt, in denen wir das Regenwasser gesammelt haben. Aber das ist furchtbar schnell wieder verdunstet. Wir haben hier eigentlich nur überlebt und nicht gelebt und konnten kaum etwas anpflanzen.
Gleich neben der Pumpe ragt wie ein UFO die weißgetünchte Abdeckung der Zisterne aus dem braunen Sand. In diesem unterirdischen Tank kann José Jacinto bis zu 52.000 Liter Regenwasser auffangen. Das macht es dem Bauern möglich, seine Felder zu bewässern. Und inzwischen hält er nicht nur Schafe und Kühe, sondern baut sogar Melonen, Salat und Bohnen an. Jacinto ist nur einer von zahlreichen Landwirten in der Gemeinde Serra Grande im Bundesstaat Bahia, die solch eine Zisterne besitzen. Die Region hat in der letzten Regenzeit wochenlang keinen Tropfen Wasser abbekommen. Serra Grande liegt im sogenannten semi-ariden Gebiet. Das bedeutet, es gibt lange Dürreperioden und Regen fällt oft nur sehr vereinzelt. Etwa 80% der Region hat kein Grundwasser. Deshalb hat die Regierung Brasiliens Nothilfeprogramme aufgelegt und kleinere Stauseen bauen lassen. Aber das Wasser von dort kommt meist nur den Großgrundbesitzern zugute. Die Kleinbauern gehen leer aus und Bewässerungsanlagen werden an ihren Grundstücken vorbeigeleitet, erklärt Maria Oberhofer, Landwirtschaftsexpertin von IRPA, einer regionalen Nichtregierungsorganisation. Deshalb sehen viele Bauern nur noch die Möglichkeit, in die Großstädte abzuwandern.
Die Leute sind genauso aufgewachsen. Die haben, seit sie klein sind, eben gehört, ja, du bist hier im semiarigen Gebiet, im halbtrockenen Gebiet. Du bist nichts, du bist arm, du hast nichts, du bist nichts wert. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist in eine Großstadt abzuwandern, São Paulo, Rio de Janeiro, um dort eben dann als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Wir sagen nein. Die Leute hier haben sehr viele Möglichkeiten. Die Gegend, die bietet auch sehr viele Möglichkeiten.
Und diese Möglichkeiten versucht IRPA mit verschiedenen Methoden auszubauen. Denn in der Großstadt warten oft Armut und Verelendung auf die zugewanderte Landbevölkerung. Edmilson Alves dos Santos hat sein Glück nicht in der nächsten Stadt gesucht. Er ist in Serra Grande geblieben und hat seine Familie gegründet. Der Landwirt steht im Schatten eines Umbu-Baumes, der etwa pflaumengroße Früchte mit hellgrüner, harter Schale trägt. Der Baum bekommt Wasser aus einem gerade fertiggestellten Brunnen. Edmilson selbst hat ihn gebaut und auch den Ort bestimmt, wo der Brunnen stehen soll. Denn der schmächtige Mann mit Käppi und im gepflegten Poloshirt ist Wünschelrutengänger. Er kann Wasseradern finden. Ausgebildet wurde der 38-Jährige dazu von IRPA. Edmilson ist in Serra Grande so etwas wie der Gemeindesprecher. Das hat auch mit seiner Fähigkeit zu tun, Wasseradern aufzuspüren.
Ich habe gewusst, dass es so etwas gibt und habe darüber gehört. Ich dachte aber vorher immer, dass es auch mit Schmerzen verbunden ist oder dass man Visionen hat. Aber dann habe ich in der Praxis gemerkt, dass sich einfach nur die beiden Arme der Wünschelrute kreuzen, wenn man Wasser findet. Und das ist weder schmerzhaft, noch ist es Hexerei. Also habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich das tatsächlich kann, Wasser finden.
Etliche Brunnen sind auf Anraten von Eddie Milson in Serra Grande inzwischen gebaut worden. Seine Erfolgsquote ist hoch und das gefundene Wasser erhöht den Ertrag der Bauern in der Umgebung. Inzwischen hat die Gemeinde eine Kooperative gegründet, denn die nahegelegenen Brunnen erlauben es auch den Frauen, sich besser in die Arbeit einzubringen. Sie müssen nicht mehr tagtäglich lange Wege zurücklegen, um Wasser zu holen. Stattdessen veredeln sie jetzt die Umbu-Frucht und kochen daraus Marmelade und Gelee ein. In großen Gläsern und mit Gütesiegel versehen werden die Leckereien inzwischen sogar nach Europa verkauft. Während der Erntezeit sind alle Frauen des Ortes damit beschäftigt, aus der Umbu-Frucht das süßliche Gelee herzustellen und zu verpacken. Iliani, die Ehefrau von Eddie Milson, sortiert gerade die nächsten Kartons für Italien.
Für mich hat sich sehr viel verändert mit der Gründung dieser Kooperative. Meine Familie und ich konnten unser Haus komplett sanieren. Wir haben heute ein Dach aus Ziegeln und es regnet nicht mehr rein. Und unsere beiden Kinder können jetzt in die Schule gehen. Und wir haben alle ein gutes Leben.
Die Augen der 30-Jährigen leuchten, als sie vom Erfolg ihrer Arbeit berichtet. Es geht der Familie sogar so gut, dass Iliani davon träumt, bald ihren Führerschein zu machen. Eine Erfolgsgeschichte, die jedoch bedroht ist. Denn Großgrundbesitzer aus der Umgebung machen den Kleinbauern von Serra Grande ihren Grund und Boden streitig. Sie wollen ihre Plantagen erweitern und könnten die Anbauflächen dafür gut gebrauchen. Teilweise werden auch wertvolle Mineralien unter den Sandböden vermutet. Die Plantagenbesitzer sind deshalb vor Gericht gezogen. Bislang ist noch keine juristische Entscheidung getroffen. Doch in anderen Gegenden wurden Kleinbauern bereits vertrieben, mit verheerenden Folgen, wie Moacir dos Santos von IRPA berichtet.
Wir haben hier den Ort Itacuruba. Das ist eine Gegend, in der die Hälfte der Menschen Antidepressiva schluckt. Das Hochland ist dort so steinig, dass nur Viehwirtschaft betrieben werden kann. Viele Bauern wurden wegen des Baus eines Staudamms dorthin umgesiedelt. Viele von ihnen leiden sehr stark. Sie haben ihre Wurzeln verloren. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Zahl der Selbstmorde und der Drogentoten in dem Ort enorm gestiegen ist.
Gegen die Enteignung und Umsiedlung der Kleinbauern kämpft IRPA gemeinsam mit Gewerkschaften seit 25 Jahren an. Zur Arbeit gehört auch der Bau von Zisternen und Brunnen. Nur so, sagt Maria Oberhofer, könne ein Bewusstsein für ein menschenwürdiges Leben in dem Gebiet erreicht werden. Die Deutsche ist seit mehr als 10 Jahren für IRPA aktiv und sieht tatsächlich Fortschritte. Seien während der großen Dürrezeit vor 30 Jahren noch fast 1 Million Menschen gestorben, werde die aktuelle Dürre weit weniger schwerwiegende Folgen haben.
Die letzte große Dürre, die von 2010 bis 2014 dauerte, starben keine Menschen. Also es war noch sehr schwierig, jetzt die Tiere mit Wasser zu versorgen. Da weiß man auch, da muss man wirklich noch sehr viel mehr machen. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, einfach zu sagen, es starben keine Menschen.
Es starben keine Menschen, das ist schon ein Fortschritt. Ja, und wie Kolping International die Menschen dort unterstützt, das ist gleich unser Thema hier bei uns in Domradio weltweit. Wenn die Politik dir nicht hilft, dann hilf dir selbst. Das ist knapp formuliert der Gedanke des Konzepts der solidarischen Ökonomie. Weltweit organisieren sich nämlich immer mehr Menschen in Netzwerken solidarischer Ökonomie, jenseits von Markt und Staat. Und in Brasilien sind das mittlerweile über 1,6 Millionen Menschen, die sich selber organisieren, die ohne Chefs und Angestellte arbeiten, die fairen Handel betreiben und eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftsmodell suchen. Kolping International unterstützt diese Entwicklungen. Und hier bei mir im Studio ist Elisabeth Schech. Frau Schech, was genau ist das, diese solidarische Ökonomie?
Ja, vor 15 Jahren etwa entstand diese Vision einer anderen Art des Wirtschaftens, sozusagen als Gegenmodell zum Raubtierkapitalismus. Es geht praktisch um eine soziale und solidarische Form des Wirtschaftens um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und humane Arbeitsbedingungen. Die stehen im Fokus dieser Vision. Und es geht auch um Rechte und Pflichten und um die unternehmerische Partizipation der Beschäftigten in einem Unternehmen. Im Rahmen dieser solidarischen Ökonomie tun sich dann kleinste Unternehmen zusammen in Art Genossenschaften. Es wird vieles gemeinsam gemacht, zum Beispiel Material eingekauft oder Vermarktungsstrategien werden entwickelt. Man versucht eben gemeinsam für sich selbst und für die anderen Vorteile herauszuarbeiten. Und zentral ist der Gedanke, dass in dieser Form des Wirtschaftens der Mensch im Mittelpunkt steht und der Mensch nicht ein bloßer Produktionsfaktor ist.
Das ist ein theoretisches Konzept, das hört sich sehr abstrakt an. Können Sie das mal an einem Beispiel verdeutlichen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wird das auf Dorfebene sozusagen etabliert, dass sich irgendwie alle Bewohner in einem Dorf zusammentun und gemeinsam Saatgut und Maschinen einkaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist zum Beispiel in den ländlichen Regionen wie im Nordosten sind es oft Kleinbauern, die Subsistenzwirtschaft betreiben und die tun sich zusammen, die organisieren sich, die kommen zusammen, die sprechen über ihre Probleme, die kaufen gemeinsam Saatgut ein, haben auch, oder das habe ich auch selber erlebt, eine Saatgutbank, also ein Lager, wo Saatgut eingelagert wird und dann auch verteilt wird. Die Produkte werden gemeinsam vermarktet, es werden dann Vermarktungsmessen organisiert, um eben auch an Kunden zu kommen und die Produkte besser verkaufen zu können. Sehr viel Erfahrungsaustausch steht im Mittelpunkt. Ja, und man versucht einfach, die Kräfte zu bündeln, um weiterzukommen.
Mit welchem Erfolg?
Das sind natürlich kleine Erfolge. Jetzt am konkreten Beispiel eines Kleinbauern. Auf der anderen Seite ist aber dadurch auch sehr viel in Bewegung gekommen. Es gibt ja mittlerweile diesen Gedanken der solidarischen Ökonomie auf Nationalebene. Er ist auch in der Politik angekommen. Und interessant ist, dass auch sich Kolping, die sich da sehr stark engagiert hat. Vor Jahren wurden 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt, um ein Forum einzurichten. Mittlerweile gibt es ein nationales Sekretariat für solidarische Ökonomie. Und seit 2012, und das ist ganz wichtig, ist ein Gesetz in Vorbereitung, ein Nationalgesetz, das solchen Minibetrieben und diesen Genossenschaften steuerliche Vorteile gewähren soll, auch die Bürokratie abbauen soll, Fördermöglichkeiten eröffnen soll, damit diese Betriebe mittel- und langfristig auch in den formalen Sektor der Wirtschaft wechseln können, aus dem informellen Sektor in den formalen Sektor.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Kolping International die solidarische Ökonomie unterstützt. In welcher Form? Wie machen Sie das?
Das ist vor allen Dingen auch Bildungsarbeit. In den Kolpingsfamilien werden viele Seminare durchgeführt, kommen die Leute zusammen, es werden Führungskräfte herangebildet. Beispielsweise, das habe ich dort erlebt, im Bundesstaat Ceará. Da gibt es Führungskräfte von Kolping, die in diesem Forum der solidarischen Ökonomie auf Nationalebene Akteure sind, die nach Brasilia reisen und mit der Präsidentin sprechen, um das Gesetz voranzutreiben. Also Kolping mischt da schon, sagen wir mal, ordentlich mit, auch an vorderster Front, um diesen Gedanken voranzutreiben und diese Vorteile für diesen Bereich der Wirtschaft herauszuarbeiten.
Elisabeth Schech war das über die Idee der solidarischen Ökonomie und wie das Kolpingwerk berufliche Weiterbildung in Brasilien fördert. Darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Eine berufliche Qualifikation, eine gute berufliche Qualifikation, die ist überall auf der Welt der Schlüssel zu einer wirtschaftlich gesicherten Zukunft, denn dadurch wird der Zugang zu einem Arbeitsplatz mit einem geregelten Einkommen erst möglich. Darum ist das auch einer der zentralen Ansätze des internationalen Kolpingwerks. Und in Marabá zum Beispiel, hoch oben im Norden Brasiliens, am Rande des Amazonas, da gibt es das Kolpingwerk jetzt schon seit 25 Jahren. Und da werden junge Menschen zum Automechaniker ausgebildet.
Es ist wichtig, dass die jungen Menschen hier eine Ausbildung bekommen. Und das Kolpingwerk hilft ihnen dabei. Es gibt ihnen die Chance, eine gute Arbeit zu finden. Junge, gut ausgebildete Arbeiter werden hier dringend gebraucht. Ich habe selbst vor 15 Jahren beim Kolpingwerk gelernt und ich gebe meine Erfahrungen jetzt weiter. Seit 13 Jahren bin ich Ausbilder für Automechaniker beim Kolpingwerk und das ist eine gute Sache.
Elisabeth Schech ist zu Gast hier bei uns im Domradio. Frau Schech, was ist das für ein Projekt? Was passiert da in Marabá?
Also ich fand es ein sehr, sehr interessantes Projekt. Also man muss erstmal auf den Hintergrund schauen. Das ist eine Region, da gibt es eine der größten Eisenerzminen der Welt seit ungefähr 25 Jahren. Um mal eine Vorstellung zu haben, wie das aussieht, da gibt es eine Eisenbahnlinie zur Küste, 800 Kilometer, und jeden Tag fährt zweimal ein Zug, der 3 Kilometer lang ist, mit jeweils 350 bis 400 Waggons und jeweils 80 bis 100 Tonnen Erz.
Das heißt, da wird ordentlich was produziert.
Unglaublich, ist es unglaublich. Und natürlich haben sich sehr, sehr viele Firmen im Umfeld da angesiedelt, Zulieferfirmen und verarbeitende Betriebe, die brauchen natürlich Fachkräfte. Und Kolping bildet Fachkräfte für diese Betriebe aus. Und das jetzt schon seit 25 Jahren. Und in der Zeit wurden mittlerweile circa 60.000 junge Leute qualifiziert.
Wie kommt das, dass Kolping diese Ausbildungstätigkeit übernehmen will, vielleicht auch übernehmen muss? Werden nicht genug Ausbildungsplätze angeboten? Wie kommt das?
Ja, es gibt in Brasilien ja kaum berufsbildende Einrichtungen. Es gibt zwei staatliche. Eine hat auch einen Sitz dort, aber mit relativ wenig, also im Vergleich zu Kolping wenig Ausbildungsplätzen. Und Kolping macht das ja schon seit vielen Jahren und in verschiedenen Berufe werden dort angeboten und auch sehr erfolgreich. Ist einfach, der Bedarf ist da und Kolping ist da praktisch der Anbieter beruflicher Qualifikation in Madaba, in dieser Region. Ich habe das ja auch selbst kennengelernt. Ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen. Die kommen alle aus wirklich sehr, sehr armen Verhältnissen, haben auch keine Perspektive. Und durch diese Ausbildung verändert sich das Leben komplett. Und das ist insofern auch interessant. Sie lernen nicht nur einen Beruf, wie zum Beispiel einen Kfz-Mechaniker, sondern Kolping hat ja diesen ganzheitlichen Ansatz der Bildung. Sie lernen auch viele andere Dinge. Es werden zum Beispiel auch Unterrichtsstunden dann gegeben im Bereich Gesundheit. Da kommt jemand von dem örtlichen Krankenhaus, hält einen Vortrag. Oder Fragen zu Familie und Gewaltprävention und vieles andere mehr. Dann lernen die Schüler zum Beispiel, wie schreibt man eine Bewerbung, wie formuliert man das, und werden wirklich fit gemacht für die Arbeitswelt. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass schon Monate vor Abschluss der Ausbildung die jungen Leute abgeworben werden von Unternehmen und dann haben sie schon einen sicheren Job.
Im vergangenen Jahr hat das Kolpingwerk in Madaba sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie leicht oder wie schwer war das als Kolpingwerk, da anzukommen?
Sie sind schon sehr offen, weil also jetzt nicht nur durch die Projekte ja auch die Möglichkeit gegeben wird, die eigene Situation zu verbessern, zum Beispiel einen Beruf zu erlernen, sondern die Kolpingsfamilien bieten ja auch Gemeinschaft. Und die Brasilianer sind nun mal Menschen, die lieben Gemeinschaft, die sind gerne zusammen. Und die Kolping-Gemeinschaft ermöglicht es, sich da zu organisieren und auch gesellschaftspolitisch etwas zu tun, sich zu engagieren, etwas zu bewegen. Und das ist schon eine Attraktion für viele Menschen.
Wie sieht das im Rest Brasiliens aus? Wo sind Sie schwerpunktmäßig noch vertreten?
Wir sind in über 20 Bundesstaaten, also flächenmäßig praktisch fast überall und mit vielen berufsbildenden Aktivitäten natürlich, aber auch einkommensschaffenden Maßnahmen in der Landwirtschaft, aber auch vereinzelt auch Programme und Kurse zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, spezielle Förderung von Frauen und so weiter.
Wir haben hier in Domradio weltweit schon häufig über den Nachwuchs bei Kolping gesprochen und da hörte ich an anderer Stelle immer schon mal, dass es hier in Deutschland nicht ganz einfach ist, dass die Kolpingsfamilien sozusagen jungen Nachwuchs bekommen. Wie sieht das in Brasilien aus?
Ja, das ist insofern auch anders. Zum einen sind dort die Mitglieder sehr viel jünger als hier, also im Durchschnitt könnte man sagen 30, 40. Und hinzu kommt auch, dass ein Großteil der Mitglieder weiblich ist. Es ist also keine Männerdomäne mehr, sondern viele Frauen und junge Mädchen engagieren sich bei Kolping.
Das heißt, Sie haben da überhaupt kein Nachwuchsproblem?
Nein, eigentlich nicht, nein, nein, nein.
Was können wir denn hier von denen da lernen?
Ja, es ist natürlich, die Brasilianer sind Menschen, die sich gerne begeistern, die gerne zusammenkommen und etwas machen. Und ja, wir können sicherlich den Optimismus von diesen Menschen lernen und auch den Glauben daran, dass wenn man sich zusammentut, dass man auch wirklich was bewegen kann.
Und das zeigt dieses Projekt berufliche Ausbildung und wie das Kolpingwerk sie fordert. Dazu war das Elisabeth Schech von Kolping International. An Ihnen, Frau Schech, vielen Dank für den Besuch im Studio. Brasilien zwischen WM und Olympia, das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Wir haben viel über die Probleme des Landes gesprochen hier im Laufe der Sendung. Wir haben auch über die Frage gesprochen, was bedeutet das eigentlich, wenn viele Gelder für sportliche Großereignisse ausgegeben werden. Schon im vergangenen Jahr im Vorfeld der WM, da hat sich hier in Deutschland die Aktion Steilpass gebildet. Das ist ein Zusammenschluss von deutschen Verbänden, die gemeinsam mit der brasilianischen Bischofskonferenz sozusagen einen Forderungskatalog entwickelt haben. Soziale und politische Forderungen haben sie aufgestellt, zum Beispiel nach menschenwürdigerer Arbeit oder auch nach solchen Dingen wie Gesundheitsförderung oder Landreform. Ein Jahr ist die WM jetzt her, die Aktion Steilpass, die geht aber trotzdem weiter. Sigrid Stapel ist Referentin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit bei Kolping International, denn auch Kolping International beteiligt sich an der Aktion. Frau Stapel, warum geht die Aktion Steilpass weiter? Also wie passt das zusammen?
Ja, es stehen ja jetzt die Olympischen Spiele nächstes Jahr an in Rio de Janeiro. Und die Bedingungen in Brasilien haben sich ja nicht entscheidend verändert. Und wir haben gesagt, wir führen diese Bündnispartner, die sich schon zu der Aktion Steilpass zusammengefunden haben, weiter. Und die heißt jetzt Rio bewegt uns. Und dabei wollen wir eben die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro in Blick nehmen.
Also Rio bewegt uns ist sozusagen die Nachfolgeaktion von der Aktion Steilpass. Was sind denn die wichtigsten Forderungen?
Ja, es ist so, dass das internationale europäische Komitee sich eigentlich sehr gute Ziele auf die Fahnen geschrieben haben. Die haben gesagt, sie möchten Maßnahmen zur Nachhaltigkeit, zum ökologischen Handel, Maßnahmen gegen Korruption. Sie wollen in Dialog mit der Gesellschaft kommen, die lokalen Gemeinschaften einbinden. Das sind ja alles sehr erstrebenswerte Ziele. Und wir haben gesagt, wir begleiten das IOC in dieser Sache sehr kritisch, ob sie diese Ziele auch mit einhalten können.
Ein zentraler Aspekt der Aktion Steilpass war eine Petition, eine Unterschriftenliste. Sie haben über 10.000 Unterschriften gesammelt, in denen sich alle Unterschreibenden für ihre Forderungen aussprechen. Diese Unterschriftenliste, die haben Sie jetzt im März bei der Bundesregierung übergeben. Was war der Hintergedanke dabei?
Also die sind einmal an die brasilianische Regierung übergeben worden und jetzt im März nochmal an den Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Hans-Joachim Fuchtel. Und da waren gleichzeitig etliche Bundestagsabgeordnete dabei, unter anderem auch der Vorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas Dörflinger, der ja auch Bundestagsmitglied ist. Und es ging darum, einfach nochmal diese Grundgedanken in Erinnerung zu rufen, dass sie sich weiterhin auch für Gerechtigkeit in Brasilien einsetzen. Und was schön war, war auch, dass der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, dabei war, der natürlich jetzt nochmal wichtig ist, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Sie haben gesagt, dass Sie die Petition hier bei der Bundesregierung eingereicht haben, dass die sich auch in Brasilien stark machen wird für die Forderungen, die hier in Deutschland diese Aktion formuliert hat. Wie wird das eigentlich auf der anderen Seite betrachtet? Also haben Sie Kooperationspartner in Brasilien? Wie ist da sozusagen der Austausch?
Es gibt eine sehr intensive Kooperation. Es ist im Grunde eine gemeinsame Kampagne der brasilianischen Bischofskonferenz, der Ordensoberen Konferenz und vor allen Dingen der Diözese Rio de Janeiro, wo es auch eben auch eine sehr starke Kampagne gibt, wo es eine Medaille der Werte gibt, also eine sehr starke Auseinandersetzung auch mit Werteerziehung und mit der sozialen Situation, vor allen Dingen der Gesundheitssituation in Rio de Janeiro.
Wenn man jetzt mal zurückblickt auf die Fußball-WM 2014, es hat viele Proteste, viel Kritik im Vorfeld gegeben. Hat die brasilianische Regierung eigentlich Lehren daraus gezogen? Hat sich irgendetwas verändert? Haben Sie den Eindruck, dass diese Kritik aufgenommen worden ist und auch die Appelle zum Beispiel der Aktion Steilpass?
Man wird das jetzt sehen. Wir haben ja gerade am Beispiel der UEFA gesehen, wie viel Platz Korruption auch im Sport einnimmt. Und das wird natürlich die spannende Frage sein, wie das jetzt im Rahmen der Olympischen Spiele ausgeht. Vor allen Dingen, was so Landvertreibung angeht, ob das wieder ein großes Problem sein wird. Es sieht fast so aus.
Aber wichtig ist, dass man trotzdem hinschaut und darauf aufmerksam macht, die Aktion Steilpass geht weiter und heißt jetzt Rio bewegt uns, damit die Menschen in Brasilien gewinnen. Auch nach Olympia. Und zu dem Thema war das Sigrid Stapel. Sie ist Referentin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit bei Kolping International. Auch die beteiligen sich an der Aktion. Und Ihnen, Frau Stapel, vielen Dank für das Gespräch. Und damit geht die Sendung Domradio weltweit hier zu Ende. Brasilien war unser Thema. Nachhören können Sie das alles wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss, bis bald.